Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Das war heute nochmal ein ganz normaler Tuesday. Den Wahl-Super-Tuesday in den USA gibt's genau in einer Woche und bis dahin kann noch viel passieren. Wir schauen, was passiert ist an diesem 27. Oktober 2020. Haben die wichtigsten Ereignisse des Tages für euch. Die CDU hat ja beschlossen,
dass nach derzeitiger Lage ein Präsenzparteitag am 4. Dezember nicht zulässig wäre.
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und Spitzenkandidat Friedrich Merz, der glaubt aufgrund der Verschiebung an eine Verschwörung gegen ihn.
Ich sehe da nicht eindeutig ein, wie er das insinuiert, Komplott von der ganzen Parteispitze.
Wir diskutieren das mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Henriette Reker, die parteilose Oberbürgermeisterin Kölns, die hat heute gesagt, es gibt dieses Jahr keinen 11.11.
Diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt.
Ja, und sie meint damit natürlich Karneval. Wie Karneval und Fasching dieses Jahr ablaufen, auch das haben wir für euch im Blick. Und legalisiert Abtreibungen. Das hat die Opposition heute im Parlament in Polen in Warschau gerufen. Es gab dort eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes und vielen passt die nicht. Auch der Konflikt ist heute wichtig. Das Update hier an diesem Dienstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, für Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kandidat für den CDU-Vorsitz, ist die Sache klar.
Es würde niemand verstehen, ja, wenn er bei einer Beerdigung oder bei anderen Dingen nur 10 Menschen dabei haben darf und die CDU trifft sich mit 1000 Leuten auf einem Parteitag.
Deswegen findet er es auch okay, dass der CDU-Parteitag jetzt aufs nächste Frühjahr verschoben wurde. Damit auch die Frage, wer denn nun neue CDU-Spitze wird. Herausforderer Friedrich Merz, der vermutet hinter dieser Verschiebung eine Aktion gegen ihn.
Naja, dann gibt es offensichtlich Gründe, die mit Corona wenig oder gar nichts zu tun haben. Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde.
Das hat er gestern nicht nur im ARD Morgenmagazin gesagt, sondern auch auf sämtlichen Kanälen, inklusive Twitter. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Wieso glaubt Friedrich Merz das, was gegen ihn läuft?
Für ihn ist es ja so, dass Friedrich Merz im Moment darauf angewiesen oder der einzige Kandidat ist, der kein Amt hat. Also Armin Laschet ist Ministerpräsident, Norbert Röttgen ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Das sind zwei, die eine Bühne haben, die sich keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn wieder Einschränkungen kommen und wir sozusagen nicht mehr auftreten können. Friedrich Merz wiederum, der ist darauf angewiesen, dass er von Veranstaltung zu Veranstaltung tourt. Dort mit der Basis spricht. Das kann natürlich sich jetzt wieder ändern, dass das nicht mehr möglich ist. Und er sagt jetzt oder denkt jetzt, dass man, indem man den Parteitag verschiebt, ihn dann möglicherweise auch wieder diese Möglichkeit nimmt. Und glaubt eben, dass das ganz bewusst gesetzt ist, diese Verschiebung des Parteitages und wenig mit Corona zu tun hat, sondern eben mit einem, wie er es nennt, Partei-Establishment, das ihn da verhindern möchte und das Armin Laschet einen Vorzug geben möchte.
Ist das denn begründet, diese Angst deiner Meinung nach?
Naja, also wir sprechen jetzt über Politik. Ne? Es ist völlig klar, dass in der Politik der eine die Interessen hat und der andere die Interessen und jeder das für seine Interessen tut, was das Beste ist. Und da wird es sicher Kräfte geben, die sagen, wie können wir es verhindern, dass Friedrich Merz hier Auftrieb bekommt und sich vielleicht auch gedacht haben, Parteitag verschieben ist eine Möglichkeit. Die gibt es sicher. Es gibt aber wiederum auch Kräfte, muss man genauso sagen, die Friedrich Merz gut finden und mit Armin Laschet ein Problem haben und ihn sicher stützen wollen. Also ich sehe da nicht eindeutig ein, wie er das insinuiert, Komplott von der ganzen Parteispitze gegen Friedrich Merz.
Aber Merz argumentiert ja auch in die Richtung, dass er jetzt gute Umfragewerte hat und zum Beispiel Armin Laschet nicht und Armin Laschet deswegen es okay findet, dass man den Parteitag verschiebt, weil er dann aufholen kann.
Ja, also er sagt, dass Armin Laschet da im Hintergrund arbeitet daran, dass er noch die Möglichkeit bekommt, seine Performance zu verbessern. Das mit den Umfragen finde ich relativ schwer einzuschätzen. Das sagt Friedrich Merz. Es gibt auch Umfragen, die das sagen, aber die sind immer nur unter Unionsanhängern oder unter der ganzen Bevölkerung. Und auf dem Parteitag sind ja am Ende die Delegierten ausschlaggebend. Also lässt sich gar nicht so genau sagen, wäre Friedrich Merz tatsächlich vorne gewesen. Er hat zum Beispiel die Unterstützung der Ostlandesverbände. Die wiederum haben aber auf dem CDU-Parteitag relativ wenig Delegierte, während die NRW-CDU hinter Armin Laschet eher steht, sehr viele Delegierte stellt. Also die Lage ist da gar nicht so richtig klar gewesen eigentlich. Also eindeutige Aussagen gab es da nicht.
Ist das nicht auch ein bisschen ein uncleverer Move von Friedrich Merz, jetzt so den Angriff gegen die CDU-Parteiführung zu führen oder zu stellen? Ich meine, strategisch geht das ja alles negativ auf sein Konto.
Ja, also ich halte das ehrlich gesagt auch eher für schwierig. Der versucht hier jetzt, sich als Anwalt der Basis darzustellen und zu sagen, ich weiß, was die Basis denkt, ich weiß, die Basis möchte jetzt eine Entscheidung und es gibt eben ein, in Anführungsstrichen, Partei-Establishment, das das verhindern möchte, also da ein Oben gegen Unten sozusagen aufzumachen. Das kann gut gehen. Also in der SPD zum Beispiel, wenn man den Vergleich mal heranzieht, da ist es ja auch so gewesen, dass es da von der Basis aus eine Bewegung gab, die gesagt hat, wir brauchen was anderes. Wir brauchen nicht die Leute, die schon seit Ewigkeiten in der SPD verhangen sind, sondern wir brauchen mal was Neues. Leute, die nicht so lang schon dabei sind. Und dann kam eben da Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Ich glaube aber, in der CDU ist das irgendwie nochmal was anderes. Die CDU ist von sich aus keine auf Revolution angelegte Partei, keine auf Streit angelegte Partei und eher eine Partei, die den Machterhalt sucht und die auch weiß, dass das nicht funktioniert wird, wenn man sich eben innerparteilich zerlegt. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das strategisch von ihm wirklich so klug angelegt war. Vor allem bringt das hier jetzt wirklich Unruhe in den nächsten Wochen rein.
Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, CDU, das gibt jetzt einen neuen Thriller, den kann man verfilmen und bei Netflix einstellen?
Ich weiß nicht, wie viele Menschen außer Politik-Junkies das jetzt noch interessieren wird. Also ich würde wahrscheinlich zugucken, aber ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es anderen Zuhörern und Zuhörerinnen geht.
Kommt auf den Cast drauf an.
Ja, ich glaube auch. Also es wird sicher interessant, wie sich die nächsten Wochen jetzt da auch entwickeln. Auch tatsächlich die Frage, ist es tatsächlich so, dass Armin Laschet das nutzen kann? Es werden ja alle auf sein Corona-Management zum Beispiel gucken. Und wenn das schief geht, ehrlich gesagt, sehe ich noch nicht, dass Armin Laschet aus einem längeren parteiinternen Wahlkampf tatsächlich einen Vorteil hat.
Friedrich Merz, er sieht sich benachteiligt, weil der Parteitag der CDU aufs nächste Frühjahr verschoben wurde. Wird da eine parteiinterne Aktion gegen ihn? Was da dran ist, haben wir besprochen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist einfach so. Die Corona-Pandemie, die macht was mit uns. Die einen können seit März stricken oder zeichnen oder 10 Kilometer am Stück in der Wohnung joggen. Andere haben das Social Distancing mit Hühnern zu Hause überstanden. Europas größtes Tierheim steht in Berlin und hat jetzt aber den Hühnernotstand ausgerufen. Da sind zu viele. Und weil immer mehr Leute ihre Hühner bringen, mussten die sogar zwischenzeitlich schon mal ins Affengehege und ins Affenhaus ausweichen. Die Hühner, Caro Bredendieck aus unserem Team, hat sich das genauer angeschaut für uns. Warum sind denn nochmal so viele in der Pandemie aufs Huhn gekommen?
Ja, also diese Sehnsucht nach dem Selbstversorgerleben, die ist ja schon seit ein paar Jahren wieder im Kommen. Aber die Corona-Pandemie hat offenbar dazu geführt, dass es eben nicht mehr genug war, jetzt Gemüse anzubauen, sondern man muss jetzt auch Eier von eigenen Hühnern haben. Problem ist aber, dass einige Leute wohl unterschätzt haben, dass Hühner halt auch Arbeit sind. Also man muss sich um sie kümmern und das wurde manchen wohl doch zu viel. Andere haben die Tiere unter schlimmen Bedingungen gehalten, zum Beispiel in Pappkartons auf dem Balkon. Da ist dann das Veterinäramt eingeschritten und deswegen war das Tieramt in Berlin dann irgendwann voller Hühner oder also zumindest deutlich mehr als sonst.
Was passiert jetzt mit denen? Weiß man das?
Ja, nach dem Aufruf des Tierheims haben sich jetzt schon ziemlich viele Menschen aus Berlin und Brandenburg gemeldet und gesagt, dass sie Tiere aufnehmen wollen. Also alle Hühner haben jetzt schon ein neues Zuhause. Annette Rost vom Tierschutzverein für Berlin sagt, nur die 9 Hähne, die sind leider immer noch da.
Man muss sagen, die Nachfrage nach Hähnen ist deutlich geringer als die nach Hühnern. Was daran liegt, dass ein Hahn bekanntermaßen natürlich keine Eier legt und auch bekanntermaßen den Wecker ersetzt. Das heißt, man braucht eine tolerante Nachbarschaft.
Ja, aber kann ja sein, dass man die hat und dann kann man sich durchaus beim Tierheim in Berlin melden. Was brauche ich noch, um die Tiere artgerecht halten zu können?
Also wichtig ist vor allem genug Platz. Hühner sollten nicht alleine gehalten werden, sondern immer in der Gruppe. Also so ja 2-3 sollten es schon mindestens sein. Am besten dann eine Rasenfläche, am besten auch mit einer kleinen Erd- oder Sandecke. Es braucht sonnige Plätze, aber halt auch einen Busch oder einen Baum zum Verstecken. Außerdem brauchen sie einen Gestall, um nachts geschützt zu sein und im Winter vor der Kälte. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. In ländlichen Regionen ist das halt recht einfach zu realisieren, weil da mehr Platz ist. Aber Annette Rost vom Tierschutzverein für Berlin sagt, grundsätzlich geht Hühnerhaltung auch in Großstädten.
Es gibt ja auch in Innenstädten Grundstücke, irgendwie, die groß genug sind. Also es gibt selbst in Kreuzberg, kenne ich, Gebäude, die große Innenhöfe haben, wo man wunderbar Hühner halten kann, wo die Hühner ein großes Gelände haben, irgendwie, was auch entsprechend gesichert ist, wo ein kleiner Hühnerstall gebaut worden ist. Also das ist in der Großstadt durchaus möglich.
Was ist denn, wenn ich mir unsicher bin, ob das was für mich ist, ob ich das hinbekomme oder ob ich mit der Brutwut der Hühner irgendwann überfordert bin? Man kann sich Hühner auch mieten, oder? Taugt das was?
Ja, darüber haben wir hier bei Deutschlandfunk Nova auch schon berichtet. Da gibt es sehr geteilte Meinungen zu. Einerseits ist ja gut, wie du gerade sagst, dass man das erstmal austesten kann, damit man eben nicht das so macht, wie jetzt in Fällen in Berlin passiert ist. Die Hühner kommen dann auch im Komplettpaket, also mit Stall und mit Zaun und so weiter. Machen auch zum Beispiel Kindergärten regelmäßig, um Kindern zu zeigen, so Eier entstehen nicht in der Eiermaschine, sondern kommen vom Huhn. Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Aber Tierschutzorganisationen kritisieren diese Hühnermietangebote, denn wenn die Tiere super oft umziehen und ständig hin und her transportiert werden, dann ist das für die sehr stressig, sagt Annette Rost.
Aber zu sagen, ach, ich probiere das jetzt einfach mal 4 Wochen aus oder 5 Wochen, ist überhaupt keine gute Idee. Tiere sind Lebewesen, die man schützen muss, und das sind keine Testobjekte, an denen man mal so eigene mögliche Interessen einfach mal testen kann.
Stattdessen schlägt sie vor, dass man lieber mal zu einem Bauern in der Umgebung fährt, der Hühner artgerecht hält. Und da kann man sich dann mal ein paar Tage angucken, was es bedeutet und ob man das leisten kann. Und falls man sich übrigens dann doch selber überschätzen sollte, dann kann man statt beim Tierheim auch beim kleinen Bauernhof in der Nähe fragen, ob die die Hühner dann haben und übernehmen möchten.
Also wir halten fest, in der Corona-Pandemie, da sind ziemlich viele aufs Huhn gekommen. Und jetzt kommen ziemlich viele Hühner ins Tierheim, weil viele überfordert sind und die Hühner abgeben wollen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, in Polen, da möchte man keine Frau sein. Zumindest wird da jetzt die Freiheit der Frauen noch stärker eingeschränkt. Letzte Woche hat das Verfassungsgericht das sowieso schon strenge Abtreibungsrecht noch einmal verschärft. Und faktisch sind Abtreibungen in Polen dadurch verboten. Seit Tagen wird deshalb dagegen demonstriert. Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Warschau. Florian, heute auch im polnischen Parlament, wo dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche auf der Agenda stand. Es gab Protest. Was war da los?
Ja, im polnischen Parlament hat die Familienministerin Marlena Maląg, heißt die, das Programm vorgestellt, das die Regierung hat, um behinderten Kindern zu helfen. Das ist sozusagen der Versuch der Regierung, das Ganze ein bisschen abzufedern, dass sie sagt, ja, wir haben jetzt dieses Urteil, das manche Frauen in Bedrängnis bringt, aber wir haben ja auch ein finanzielles Programm, dass wir uns also kümmern um diese Kinder, die da auf die Welt kommen und die eben behindert sind. Sie versucht da quasi ein bisschen gute Stimmung zu machen, aber das Ganze ist natürlich auch sofort aus dem Ruder gelaufen. Also die Opposition hat sehr klar gemacht, dass sie das für einen Skandal hält, was da passiert zurzeit in Polen. Es kam dann auch zu tumultartigen Szenen im Parlament. Das heißt, Oppositionsabgeordnete haben den Vorsitzenden der Regierungspartei PiS regelrecht umstellt. 2 von ihnen haben ihn angeschrien, 2 von den Oppositionsabgeordneten sind dann auch des Saales verwiesen worden. Besonders vorgetan hat sich Barbara Nowacka von der liberalen Bürgerplattform mit ihrer Rede, in der sie also sehr dann klar gesagt hat, ihr seid schuld daran, dass Chaos auf den Straßen in Polen herrscht. Ihr raubt den Frauen die Würde und ihr heizt also einen ideologischen Krieg an und spaltet damit die Gesellschaft.
In welchen Fällen ist denn nach dem Urteil eine Abtreibung noch erlaubt und in welchen Fällen nicht mehr?
Also es ist nicht mehr erlaubt jetzt, wenn der Fötus stark geschädigt ist. Das heißt, wenn es genetische Schäden gibt und das Kind ganz sicher stark behindert auf die Welt kommen würde oder sogar nicht überlebensfähig wäre nach der Geburt. Weiterhin möglich ist ein Schwangerschaftsabbruch, wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, beziehungsweise auch die Gesundheit der Mutter stark in Gefahr ist. Dann darf weiterhin die Schwangerschaft abgebrochen werden.
Die letzten Tage, da sind immer wieder Menschen aufgrund dieses Urteils auf die Straße gegangen. Wieso ist die Stimmung da so aufgeheizt gerade?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch die allgemeine Stimmung ist gereizt. Corona, klar, belastet uns alle, belastet auch die Polen. Da haben viele eben ihren Arbeitsplatz auch verloren. Und außerdem ist eben auch der Ärger über diese Regierungspartei PiS, die jetzt seit 5 Jahren arrogant durchregiert, sehr groß bei ihren Gegnern. Und jetzt hat sie also über das Verfassungsgericht hier ein Verbot bestimmter Arten von Abtreibungen durchgesetzt, das eben auch einfach überhaupt nicht mehrheitsfähig ist in Polen. Also die meisten Polinnen und Polen hätten das entweder so beibehalten, wie es bisher war, oder sogar noch liberalisiert, das Abtreibungsrecht. Aber für eine Verschärfung gibt es eben nur eine ganz kleine Prozentzahl an Polen, möchte, dass das tatsächlich verschärft wird. Und trotzdem ist die PiS jetzt diesen Weg gegangen aus ideologischen Gründen.
Wie ist deine Einschätzung? Wie wahrscheinlich ist das, dass das Urteil des Verfassungsgerichts jetzt umgesetzt wird und das Abtreibungsrecht in Polen noch weiter eingeschränkt dadurch?
Ja, heute hat die Gerichtspräsidentin gesagt, das Urteil wird auf jeden Fall veröffentlicht am 2. November. Und das heißt dann auch schon, dass ab 1. November solche Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr durchgeführt werden dürfen mit Verweis eben auf eine Schädigung des Fötus. Das heißt, das wird Recht, es sei denn, die Regierung würde sich dazu entscheiden, dieses Urteil nicht zu drucken. Diesen Trick hat sie schon mal angewendet vor 5 Jahren, als das Verfassungsgericht noch mit Richtern besetzt war, die eher gegen die Regierung eingestellt waren. Da hat sie tatsächlich auch Urteile einfach nicht gedruckt und sie sind dadurch nicht wirklich in Kraft getreten. Aber dazu wird sie sich diesmal wohl kaum entschließen, denn würde sie ja dem Verfassungsgericht, das eben hauptsächlich mit Richtern jetzt besetzt ist, die der PiS zuneigen, das Vertrauen entziehen. Und das heißt also, schon vom nächsten Monat an werden dann also die Frauen, die abtreiben möchten, in solchen Fällen ein großes Problem haben in Polen. Und das waren im vergangenen Jahr über 1.100.
Die Proteste gegen das verschärfte Abtreibungsrecht haben das politische Unterhaus also erreicht, halten wir fest. Abgeordnete der Opposition haben heute gefordert, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Die Sitzung wurde abgebrochen. Informationen und Einzelheiten dazu von Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in Warschau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Endlich muss man am 11.11. nicht mehr seine Stadt verlassen, sagen die, die Karneval nicht so dolle finden. Und die, die feiern wollen, die fragen sich jetzt, ja, wenn in 15 Tagen 11.11. ist, was ist dann eigentlich mit Karneval oder was dann mit Fasching? Heute gab es dazu erste Regeln, die hat Pia Behmer aus unserem Team sich genauer angeschaut. Pia, für alle, die nicht in Karnevals- oder Faschingshochburgen sitzen, warum ist der 11.11. gerade so ein Thema?
Der 11.11. ist in mehreren Städten ein ziemlich großes Event. Hunderttausende Menschen feiern zum Beispiel allein in Köln. Da sind dann die Kneipen, Clubs und Straßen voll und es gibt viele Privatpartys. Und Leute kommen von außerhalb, zum Teil auch aus anderen Ländern nach Köln. In der Hinsicht kann man den Tag mit dem Oktoberfest in München vergleichen. Corona-konform wäre das auf jeden Fall nicht.
Das hat wahrscheinlich auch Konsequenzen für die Faschings- und Karnevalshochburgen.
Klar, wenn die Leute nicht feiern, trifft das vor allem auch die Hotel- und Gastronomiebetriebe, denen es gerade ja eh nicht so gut geht. Dazu kommt auch die Eventbranche und die Textilbranche wegen der Kostüme. Allein in Köln wird am 11.11. über 500 Millionen Umsatz gemacht. Auch für alle, die das ganze Jahr über in den Karnevals- und Faschingsvereinen aktiv sind, hat der Tag einen emotionalen Wert. Also der 11.11. ist für viele Leute wichtig, aus unterschiedlichen Gründen.
Wie gehen die Städte jetzt mit dem Tag um?
In Mainz wird der festliche Teil, das ist die Verlesung der Narrenkater, nur für die Kamera gemacht. Eigentlich stehen da 5.000 bis 8.000 Leute auf einem Platz und schauen sich das an. In Cottbus wird der 11.11. auch gefeiert. Da ist man sich noch nicht so sicher, ob und wie etwas stattfinden soll. Im Rheinland wurden dagegen schon vor einem Monat Sitzungen, Umzüge und so weiter alles abgesagt. Ich glaube, in Köln hat man die größte Sorge, dass die Leute trotzdem feiern werden. Deswegen wird es in ganz Köln ein Alkoholverzehr- und Verkaufsverbot am 11.11. geben. Und es gibt eine ganze Kampagne mit Plakaten und Infoscreens, auch weit über die Kölner Stadtgrenzen hinaus bis ins Ruhrgebiet und nach Koblenz mit dem Aufruf, bitte feiert nicht, diesmal nicht.
Diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt, diesmal gibt es keinen 11.11. Es ist in diesem Jahr nur ein Tag im Kalender, wie jeder andere auch.
Das ist Oberbürgermeisterin Henriette Rieker.
Theatralisch vorgetragen, mit Kunstpause auch noch, als ob es wirklich an die Substanz geht. Aber für viele geht es natürlich an die Substanz. Was passiert, wenn dennoch viele Leute kommen zum Feiern?
Ja, so ganz einfach mit dem Tag im Kalender wie jeder andere auch, ist es in Köln nicht. Der 11.11. wird auf der einen Seite wie ein normaler Tag behandelt, heißt alles das, was eigentlich am 11.11. passiert, Straßensperrungen, Toilettenanlagen in der Stadt, also die ganze Karnevalinfrastruktur gibt es dann nicht. Aber wenn dann doch viele Feiernde kommen, wird das auch zum Problem.
Also die Belästigung könnte natürlich eintreten durch die sogenannten Wildpinkler, die wir ja eingeschränkt haben durch das Aufstellen von Toilettenanlagen. Jetzt werden an diesem Tag Gaststätten geschlossen sein. Und wenn trotzdem viele, ich hoffe nicht, Feiernde kämen, hätten wir damit möglicherweise ein Problem, was den Ordnungsdienst dann besonders beschäftigen könnte.
Ja, das hat der Chef vom Ordnungsamt in Köln heute gesagt. WildpinklerInnen wären aber nur ein Problem durch Hunderte oder sogar Tausende Feiernde.
Die sind ja auch ohne Corona eigentlich immer ein Problem. Was ist denn, wenn man sich jetzt privat verabredet, private Feiern, da können die Städte ja nicht eingreifen.
Da kommt es dann auf die Corona-Schutzmaßnahmen im jeweiligen Bundesland oder auch in der jeweiligen Stadt an. Oft gibt es für Feiern in der eigenen Wohnung auch nur Empfehlungen, also keine festen Regelungen. Das macht es für Ordnungsämter schwieriger einzugreifen. Die Oberbürgermeisterin Henriette Rieke hat an alle appelliert, bleibt zu Hause und feiert auch da nicht.
Ab heute gibt es erste Regeln, wie es denn aussieht an Karneval oder wenn Fasching losgeht. Einen kleinen Überblick für uns an dieser Stelle hat Pia Behme.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rihanna, die Rolling Stones oder Adele, ja die Reihe von Musikern, die sich dagegen wehren, dass sie ihre Songs im Wahlkampf von Donald Trump bei Auftritten genutzt werden. Die ist ziemlich lang, jetzt hat der nächste juristische Schritte angekündigt, Phil Collins. Auch er möchte nicht, dass seine Songs, darunter der Klassiker In the Air Tonight vom Team des Präsidenten, erneut für Wahlzwecke genutzt wird. Und auch in Deutschland gibt es ja immer wieder den Fall, dass Künstlerinnen und Künstler sich dagegen wehren, dass ihre Musik von Parteien auf Events gespielt wird. Aber wir wollen mal wissen, was können Künstler wirklich dagegen tun und machen und warum suchen sich Parteien eigentlich immer wieder Songs aus, bei denen sie mit juristischem Ärger rechnen müssen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas hat Antworten für uns, auch worum es eigentlich in the Air Tonight geht.
In the Air Tonight ist ein Song über Rache. Das ist zumindest eine Interpretation. Es gibt zum Beispiel eine Textpassage, darin singt Phil Collins darüber, dass er sein Gegenüber nicht retten wolle, sollte dieser ertrinken. Und trotzdem hat Donald Trump diesen Song schon mehrmals bei Wahlkampfauftritten gespielt, zuletzt Mitte Oktober in Iowa. Warum?
Naja, es ist erstmal ein sehr dramatischer Song.
Michael Behrendt ist Musikkritiker und hat das Buch I Don't Like Mondays geschrieben über Missverständnisse im Pop.
Der dann dieses berühmte Drum Break hat oder diesen Einsatz des Schlagzeugs. Das ist ein super Effekt. Dann ist ja im Text davon die Rede, dass er irgendwas kommen sieht, dass die Zeit reif ist und dass es heute passieren wird. Und das ist natürlich für jemand, der eine Wahl gewinnen will, erstmal attraktiv, wenn man es aus dem Kontext reißt.
Wenn Politiker und Parteien nach Songs suchen für ihre Wahlkampfauftritte, dann ist die tiefere Bedeutung der Texte eher egal. Bestes Beispiel: die Bundestagswahl 2005. Angela Merkel tritt als Spitzenkandidatin der Union an und bei ihren Auftritten erklingt regelmäßig der Stones-Klassiker Angie. Angel, Angel. Und das, obwohl Angie eines der vielleicht traurigsten Trennungslieder der Popgeschichte ist.
Also bei Angie würde ich sagen, da haben die Leute einfach nur auf Angie gehört, haben den Namen so toll gefunden, das Lied war ein Hit und haben gesagt, Mensch, das geht den Leuten unter die Haut und die haben gar nicht hingehört. Ich würde sagen, das war ein Versehen.
Songs für Wahlkampfauftritte müssen catchy sein, gerne hymnisch, mit einer einfachen Message im Refrain. So wie bei Neil Youngs Rocking the Free World aus dem Jahr 1989, auch von Donald Trump im Wahlkampf eingesetzt. Das klingt zunächst sehr patriotisch. Eigentlich geht es aber um was ganz anderes. Der Song kritisiert die Politik des damaligen Präsidenten Bush Senior und prangert soziale Ungleichheit an. Das merkt man aber nur, wenn man wirklich auf den Text achtet und nicht einfach nur den Refrain hört.
Die Rolle des eigentlichen Textes ist gering, weil man selektiv sich das rauspickt, was passen könnte. Und man blendet den Rest des Textes aus. Und das passiert manchmal einfach aus Dummheit, sage ich mal ein bisschen salopp. Manchmal aber auch schon aus Berechnung. Und bei Trump würde ich gerade sagen, dass er schon weiß, von wem er da klaut.
Michael Behrendt glaubt, dass Trump durchaus bewusst die Songs von Künstlern spielt, die ihn nicht mögen, so wie Neil Young oder Phil Collins. Als Provokation oder einfach um zu zeigen, ich kann tun, was ich will. In Deutschland gehen Bands mittlerweile juristisch dagegen vor, wenn ihre Musik politisiert wird. Die Kölner Band Die Höhner hatte dagegen geklagt, dass die NPD ihre Lieder auf Wahlkampfveranstaltungen spielt und vom Bundesgerichtshof in letzter Instanz Recht bekommen. Ob auch Klagen anderer Bands hierzulande erfolgreich sind, hängt davon ab, in welchem Kontext die Lieder gespielt werden, sagt Rechtsanwalt Kai Jüdemann. Läuft der Song zum Beispiel als Hintergrundmusik in der Mittagspause des SPD-Ortsverbandes, ist das eher schwer zu unterbinden.
Wenn ich das Ganze aber mache im Wahlkampf einer politischen Partei und sei es auch nur für einen Stimmungstransfer, dann ist das wie so ein Endorsement. Das ist dann so, als würde der Künstler unterstützen und dann hat er natürlich das Recht zu sagen, das beeinträchtigt jetzt mich als Künstler durch die Nutzung des Werkes, das ist nicht meine politische Richtung. Ich möchte gerne, dass es unterbleibt.
In den USA ist die Rechtslage etwas anders, aber auch hier drohen Musiker Trump immer wieder mit juristischen Schritten. Die Anwälte von Phil Collins hatten den Präsidenten mehrfach aufgefordert, In the Air Tonight nicht mehr zu spielen und auch die Rolling Stones haben schon mehrere Unterlassungsaufforderungen an den Präsidenten geschickt. Der ist jedoch bekannt dafür, die ganz gerne mal zu ignorieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das mit dem Remote-Arbeiten, also von weit weg, das hat er eigentlich perfektioniert. Der thailändische König Maha Vajiralongkorn, er verbringt mehr Zeit in Bayern als in seinem Heimatland. Er hat eine Villa am Starnberger See und auch ein Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen, in dem er manchmal schläft. Gestern sind dann Demonstrierende in Bangkok vor die deutsche Botschaft gegangen und haben gesagt, naja, er soll das Land jetzt nicht von Deutschland aus regieren, das geht so nicht. Und so sieht's auch Außenminister Heiko Maas.
Und natürlich habe ich auch das Treiben des thailändischen Königs in Deutschland im Blick. Und wenn es dort Dinge gibt, die wir als rechtswidrig empfinden, dann wird das sofortige Konsequenzen haben.
Ich habe heute darüber mit Aurel Cranson gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Heidelberg mit dem Schwerpunkt Ost- und Südostasien. Und ich wollte von ihm wissen, ja, ob das eigentlich rechtswidrig ist, sein Land von Bayern aus zu regieren.
Das kann man so nicht sagen. Also grundsätzlich gibt es natürlich das Prinzip der Gebietshoheit, aber das zielt erstmal darauf zu vermeiden, dass Repräsentanten anderer Staaten sich in die inneren Angelegenheiten eines Landes, eines Staates einmischen. Also solche Geschichten wie die Entführung des vietnamesischen Oppositionellen aus dem Berliner Tiergarten vor 3 Jahren, 2017, sowas zu vermeiden. Mhm. Es gibt kein Verbot für ausländische Staatsoberhäupter, sich in einem anderen Staat mit ihren eigenen Staatsangehörigen zu unterhalten oder zu kommunizieren. Und es gibt auch keine Pflicht eines Staates, einem Repräsentanten eines anderen Staates auf seinem Staatsgebiet zu untersagen, Hoheitsakte vorzunehmen. Mhm. Also wenn die Bundesregierung sagt, wir dulden das alles oder es interessiert uns nicht oder er hat gefragt und wir haben es ihm erlaubt, dann ist das alles völkerrechtlich und staatsrechtlich in Ordnung.
Ist es denn laut thailändischem Recht gestattet, dass der König sich im Ausland aufhält und Einfluss auf die Politik hat?
Was man sagen kann, bei der neuen Verfassung, die nach 2014 ausgearbeitet wurde, gab es auch eine Reihe von Gesetzesreformen, etwa zum Kronrat. Und die zielen darauf ab, dass der thailändische König auch von außerhalb, also von anderen Ländern aus, Entscheidungen treffen kann.
Ist denn bekannt, ob dieser König tatsächlich Einfluss nimmt auf die thailändische Politik?
Ja, da müsste der BND schon das Hotel abhören, um das sicher sagen zu können. Also das weiß man natürlich nicht. Es gibt Hinweise darauf, dass der König etwa vor den Wahlen 2019 Einfluss genommen hat auf die Kandidatenaufstellung. Da ging es darum, einem Mitglied des Königshauses zu untersagen, für eine Oppositionspartei anzutreten. Und als dieses Verbot, de facto Verbot, dann erlassen wurde, war der König in Deutschland. Also insofern liegt es nahe, dass er tatsächlich Einfluss nimmt auf die thailändische Innenpolitik. Aber das ihm jetzt nachzuweisen, dürfte ziemlich schwierig werden.
Weiß man denn genau noch, warum er so oft und so gerne in Bayern ist?
Naja, er hat ja schon seine Jugend und Kindheit vorwiegend im Ausland verbracht, unter anderem in Österreich, ist da auf die Schule auch gegangen. dann hat das Crown Property Bureau, also jene Organisation, die den Besitz der Monarchie verwaltet, offenkundig nach allem, was man weiß, Mehrheitsanteile an einem der ersten Häuser in München besessen oder besitzt diese noch. Der Hof hat auch Grundbesitz in Bayern. Ihm gehört unter anderem eine Villa. Mhm. Und der älteste Sohn des Königs, der jetzt allerdings mit dem König nach Thailand zurückgekehrt ist, ging in Bayern auf die Schule. Und vermutlich mag er einfach die Alpen.
Ja, kann man noch durchaus mögen. Könnte es im Endeffekt aber trotzdem so sein, dass der König, ja, sagen wir mal, gestürzt wird, wenn er sich jetzt noch weiter da aufhält?
Nein, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man im Moment ein revolutionäres Moment in Thailand beobachtet. Sturz der Monarchie oder auch ein Wechsel auf dem Thron, das scheint mir sehr unwahrscheinlich. Die Frage ist eher, ob die Regierung Prayut sich halten kann und ob das Militär zu dem Mittel greift, zu dem es der Vergangenheit immer wieder gegriffen hat, wenn es Unruhen gab, die drohten, Überhand zu nehmen. Also Gewalt gegen die Protestierenden oder einen Staatsstreich. Das könnte durchaus auch zu einer Stabilisierung der Situation der Monarchie kurzfristig beitragen. Langfristig löst das natürlich keines der Probleme der thailändischen Gesellschaft und wird die Gräben, die ohnehin schon sehr tief sind, noch weiter vertiefen.
Thailands König regiert das Land unter anderem von Bayern aus. Es gibt bisher aber kein Verbot, das das unterbinden würde, sagt Aurel Croissant, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Heidelberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.